Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen einen Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief betrachten, 2. Petrus Kapitel 3. Ich lese einmal die Verse 1 bis 7. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euch euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Wie in jedem Jahr befassen wir uns in der Adventszeit sowohl mit dem ersten Kommen Jesu in diese Welt als auch mit seinem Wiederkommen. Und je nach Bibeltext setzen wir den Schwerpunkt auf das eine oder aber auf das andere Kommen unseres Herrn. Petrus befasst sich in seinem zweiten Brief sehr ausführlich mit der Wiederkunft Jesu. Sie bildet ein Kernstück seiner Botschaft. Und leider ist diese Botschaft vom Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder vernachlässigt worden. Sie ist nicht so gewürdigt und beachtet worden, wie es von der Heiligen Schrift her geboten ist. Drei große Stücke finden wir im zweiten Petrusbrief. Zunächst einmal die Glaubensgerechtigkeit. Darum ist es Petrus zu tun, bereits im ersten Vers, im ersten Kapitel. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Es geht also hier um die Gerechtigkeit, die Gott gibt. Nicht um die Gerechtigkeit, die Gott im Gesetz fordert, sondern die er gibt, und zwar in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Fundament unseres Glaubenslebens. Damit beginnt der Apostel Petrus diesen Brief. Dann geht es ihm weiterhin um ein geheiligtes Leben auf dieser Glaubensgrundlage der Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Ich lese uns die Verse 5 folgende. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Gottseligkeit und in der Gottseligkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Hier geht es also um ein Leben zur Ehre Gottes, um ein Leben in der Heiligung. Und das dritte Stück ist eben die Wahrheit von der Wiederkunft Jesu. Davon spricht der Apostel Petrus bereits im ersten Kapitel in den Versen 16 folgende. Und da lesen wir unter anderem dieses wunderbare, bekannte Wort: Umso fester haben wir das prophetische Wort, also das Wort, das uns hinweist auf die Zukunft, auf das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und genau das ist auch sein Thema im dritten Kapitel seines Briefes. Es geht also um die Wiederkunft Jesu. Und es geht dem Apostel Petrus darum, die Gläubigen an diese herrliche Wahrheit zu erinnern, sie in ihrem lauteren Sinn zu erwecken, wie er hier sagt. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Apostel. Er möchte sie also erwecken, so sagt er hier, das heißt, sie sollen sich auf die klaren und unvermischten, also von Irrtum freien Aussagen der Propheten und der Apostel hinsichtlich dieser herrlichen Wahrheit von der Wiederkunft Jesu besinnen. Denn diese Wahrheit war, wie alles in unserem Glaubensleben, nicht unangefochten. Unser Glaubensleben ist ständig bedroht, wird ständig angefochten, mal von der einen, mal von der anderen Seite. Mal kommt die Anfechtung von innen, mal kommt die Anfechtung von außen. Sind wir ohne Anfechtungen, dann ist das ein Beweis dafür, dass wir geistlich tot sind, dass wir kein Leben aus Gott haben. Wissen wir aber etwas zu sagen von solchen Anfechtungen, dann ist das ein klarer Beweis dafür, dass wir vom Tode zum Leben gekommen sind, geistlich, vom Tode zum Leben durch die Wiedergeburt, die wir erfahren haben, dass wir also wirklich und wahrhaftig an den Herrn Jesus Christus glauben. Also unser Glaubensleben ist angefochten und die Geschwister damals waren schwer angefochten durch Leiden. Auch sie kannten Anfechtungen von innen, aber es kamen auch besonders Anfechtungen von außen. Durch Verfolgung, aber auch durch ihr Lehren. Durch Menschen, die den Glauben an Jesus Christus, die Wahrheit des Evangeliums, vehement angriffen. Es gab damals manche in der Gemeinde, die dadurch irritiert wurden, dass der Herr noch nicht wiedergekommen war, um seine Gemeinde zu sich zu holen und die Welt zu richten. Sie fragten sich, warum verzieht der Herr mit seinem Kommen, während wir unter dem Druck einer gottlosen Welt zu leiden haben? Petrus gibt darauf eine Antwort in Vers 9, da schreibt er, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Also der Herr verzieht seine Verheißung nicht, er verzögert sie nicht. Und darüber hinaus gab es eben auch solche, die Petrus hier in diesem Abschnitt als Spötter bezeichnet. Das waren entweder solche, die grundsätzlich atheistisch gesinnt waren, die also gar nicht an einen Gott glaubten, die fern waren vom christlichen Glauben, aber doch offenbar, wenn solche hier gemeint sind, etwas gehört haben oder gehört hatten von der Wahrheit des Evangeliums und auch von dieser Wahrheit der Wiederkunft Jesu. Oder aber es handelte sich um Leute, die zur Gemeinde Jesu dazugehörten, eine Zeit lang. Das Evangelium gehört hatten, sich auch dazu bekannten, aber sich dann davon entfernt hatten und nun zu schlimmen Irrlehrern geworden waren. Die Bibel spricht ja immer wieder von solchen, auch die aus den Reihen der Gemeinde hervorgegangen sind und dann zu sogenannten Antichristen geworden sind. Johannes spricht davon in seinem Brief. Paulus spricht davon in der Apostelgeschichte. Also aus euch selbst werden solche hervorkommen, die falsche Lehren verkündigen. Und wahrscheinlich handelte es sich hier bei denen, die Petrus hier als Spötter bezeichnet, um solche Leute. um solche, von denen er bereits gesprochen hat, im zweiten Kapitel. Ich lese uns einmal die ersten drei Verse. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden, und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht. Petrus spricht also davon, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben. Wir dürfen den Einfluss solcher Leute, die entweder noch einen christlichen Anstrich hatten oder aber völlig atheistisch gesinnt waren, wir dürfen den Einfluss, den diese Leute haben, nicht unterschätzen. Sie können durch ihre bissige Ironie und dadurch, dass sie unter dem Vorwand daherkommen, wissenschaftlich zu sein, den Gläubigen manche Anfechtungen bereiten. Und darum sagt Petrus bereits in Kapitel 1, Vers 16, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, also irgendwelchen Mythen, irgendwelchen ersonnenen Geschichten, Märchen. Wir haben euch keine Märchen erzählt, sondern wir haben euch die Wahrheit verkündigt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und dann erinnert er die Gläubigen daran, dass sie, die Apostel oder drei von ihnen, den Herrn in seiner Herrlichkeit als eine Vorschattung auf sein zukünftiges Kommen auf dem Berg der Verklärung gesehen hatten. In Macht und Herrlichkeit, so wird er wiederkommen, so wird er erscheinen. Also ihr Lieben, als wir euch das verkündigt haben, der Herr kommt wieder in Macht und Herrlichkeit, da haben wir euch keine Mythen erzählt, keine Fabeln, keine Märchen, sondern die Wahrheit. Es ist also dem Apostel Petrus darum zu tun, sehr darum zu tun, dass die Geschwister, die Gläubigen in der Gemeinde, diese Anfechtungen von Seiten der Irrlehrer überwinden. Und es ist wichtig, durch die Worte des Apostels Petrus, auch wichtig für uns, durch die Worte des Apostels Petrus immer wieder einen klaren Blick zu bekommen für die Wahrheit, auch diese Wahrheit der Wiederkunft Jesu, und in unserem Glauben gestärkt zu werden. Es handelt sich hier bei diesen Spöttern offensichtlich um Menschen, die die Wahrheit des Evangeliums in den Schmutz ziehen. Und sie tun das in einer sehr, sehr arroganten Art und Weise. Das ist immer wieder typisch für diese Leute. Man merkt ihnen ihre Arroganz an. Sie stehen über den Dingen. Sie dünken sich darüber erhaben. Es sind Menschen, die sich nicht beugen unter den Anspruch des Wortes Gottes, die sich nicht vor Gott demütigen wollen. Und dementsprechend lästern sie und spotten sie über die Wahrheit des Evangeliums. Für sie ist die Botschaft von der Wiederkunft Jesu geradezu lächerlich. Und sie berufen sich darauf, dass Jesus trotz seiner Verheißung und trotz der Verkündigung der Apostel, die das Kommen des Herrn betraf, sie berufen sich darauf, dass alles beim Alten geblieben ist und dass Jesus immer noch nicht wiedergekommen sei. Sie sagen, so schreibt Petrus hier, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Es hat sich doch nichts geändert. Wo bleibt denn das Kommen Jesu? Und alle, die darauf warten, sind letztlich die Dummen. Denn es wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Das sind Märchen, die euch die Apostel erzählt haben. Nun, es ist eine Tatsache, dass Wartezeiten immer wieder den Charakter eines Menschen offenbar machen. Wir wissen das aus unserem persönlichen Leben, aus den Erfahrungen, die wir mit uns selbst gemacht haben. Dass solche Wartezeiten, wenn wir auf das Eingreifen Gottes warten, auch in anderen Bezügen, was unser Leben anbetrifft, nicht nur im Blick auf das Wiederkommen des Herrn, sondern auch im Blick auf andere Dinge, die uns bewegen in unserem Leben, dass solche Wartezeiten immer wieder auch Krisenzeiten für uns sind. Und dass wir dann dazu neigen, eher Gottes Wort in Frage zu stellen, als uns selbst einmal in Frage zu stellen, als unser Denken zu hinterfragen. Das ist ein großes Problem. Und wir sollten in solchen Zeiten einmal stille werden. Uns nicht überrollen lassen von unseren eigenen Empfindungen, Gefühlen, Gedanken, auch nicht von dem, was andere sagen, sondern stille werden, uns die Bibel nehmen und fragen, Herr, was sagst du denn nun dazu? Dass wir wieder klar denken können von der Bibel her. Wir sollten als Christen viel denken, aber immer unter dem Vorzeichen der Wahrheit des Evangeliums. Herr, erleuchte meinen Verstand. Und das ist doch wirklich die Frage, wenn diese Spötter behaupten, es hat sich nichts geändert in dieser Welt und es wird sich auch nichts ändern in Zukunft. Ist das denn wirklich so? Haben sie recht in dem, was sie behaupten? Dass nämlich von Anfang der Schöpfung an alles beim Alten geblieben ist. Haben sie wirklich recht darin? Nun durchaus nicht. Und Petrus widerlegt diese Behauptung mit dem Hinweis auf die Sintflut. Ich lese uns die Verse 5 und 6. Denn sie wollen nichts davon wissen, also diese Spötter, sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Durch das Gericht Gottes, durch das Gerichtswort Gottes wurde die Welt damals in der Sintflut vernichtet. Das bedeutet, es hat also schon einmal ein ganz entscheidendes Ereignis, ein einschneidendes Ereignis im Laufe der Geschichte gegeben, wodurch diese ganze Welt verändert worden ist. Und das war das Ereignis der Sintflut. Durch Noah, dadurch, dass er predigte, in einem Zeitraum von 120 Jahren, und auch die Arche zurichtete, die Arche baute. Dadurch wurde den Menschen der damaligen Welt, die sich in großer Gottlosigkeit befanden und in vielen okkulten Dingen versteckt waren, dadurch wurde den Menschen damals das Gericht Gottes angekündigt. Das Gericht Gottes wird kommen. Mit absoluter Sicherheit. Petrus bezeichnet Noah in Kapitel 2 als einen Prediger der Gerechtigkeit. Und hier müssen wir das Wort Gerechtigkeit zunächst einmal vom Gesetz her verstehen. Oder im gesetzlichen Sinne verstehen. Das Gesetz wurde ja später erst gegeben durch Mose. Aber im gesetzlichen Sinne verstehen, das heißt also, Gott wird diese Welt richten, wenn Menschen nicht ihre Gesinnung ändern. Das ist Gesetz. Und Gott hält sich daran, wenn Menschen nicht zur Umkehr kommen. Und so verkündigte Noah als Prediger der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes, die von Gott geforderte Gerechtigkeit. Und die Menschen empfanden das als etwas Lächerliches. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche gesagt haben, hier hat es noch nie geregnet, man kann davon ausgehen, es ist zumindest wahrscheinlich, dass es vor der Sintflut keinen Regen gegeben hat, dass Gott die Erde benetzte mit Tau. Es hat hier noch nie geregnet, also wird es auch in Zukunft nicht regnen. Dieser Noah, er ist ein bisschen fortgeschritten in seinem Alter, der ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Spurgeon sagte dazu, es könnte durchaus gewesen sein, dass man Noah zu einem Sprichwort gemacht habe. Das heißt also, wenn irgendjemand der damaligen Zeitgenossen irgendetwas Dummes getan hatte, dann pflegte man zu sagen, der ist so närrisch wie der alte Noah. Das ist durchaus möglich. Man spottete also über das Wort Gottes aus dem Munde Noahs und man spottete vor allen Dingen darüber, dass dieser alte Mann sich nun an das Werk machte, um ein Schiff zu bauen. Die Arche. Nun, und das Gericht Gottes kam. Es kam in Form der Sintflut. Und nur Noah und seine Familie wurden errettet. Und so hat Gott im Laufe der Geschichte immer wieder das Gericht Gottes, seine Gerichte angekündigt. So lesen wir in einem der Propheten, dass Gott nichts tut, es sei denn, er offenbart es zuvor seinen Propheten. Und diese Propheten verkündigen das, was Gott vorhat zu tun. So finden wir gerade in den Propheten immer wieder schreckliche Gerichtsankündigungen, die dann auch wirklich so eingetroffen sind im Laufe der Geschichte. Wir haben uns in dieser Woche mit dem Propheten Amos beschäftigt, da wendet sich Gott an die Sorglosen zu Zion. Was sind das für Leute, die Sorglosen? Das sind solche, die in einer falschen Sicherheit leben, in einer falschen Sicherheit. Es gibt eine gute Sorglosigkeit, alle eure Sorge werft auf ihn. Es gibt auch eine falsche Sorglosigkeit, eine falsche Sicherheit, wo der Mensch stolz und frech seinen Weg geht. Was kann mir schon passieren? Ich war dieser Amos, der will uns nur Angst machen. Gericht Gottes, lächerlich. Und wir denken an die Schwiegersöhne eines Lot, die auch nach der Gerichtskündigung durch ihren Schwiegervater sagten, das ist doch einfach eine lächerliche Sache. Es war ihnen lächerlich, so lesen wir nach. Es war ihnen lächerlich. Und dann kamen diese Gerichte, sie kamen. Oder denken wir an die jüngste Vergangenheit. Ist ja noch gar nicht so lange her. Und die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da hieß es überall Friede. Es besteht keine Gefahr. Dass wir hier in Europa nochmal einen Krieg erleben werden. Undenkbar. Wir sind inzwischen so aufgeklärt. Wir haben derartig kulturelle Fortschritte gemacht. Es ist unmöglich, dass es hier in Europa noch einmal einen Krieg geben wird. Und dann kam er. Und zwar ein grauenhafter Krieg, der Erste Weltkrieg. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Gottes Gericht über eine gottlose Welt. Es gab immer wieder ganz einschneidende Ereignisse. Das übernatürliche Eingreifen Gottes in diese Welt, das sich dann in zeitlichen Bezügen und Entwicklungen zeigte. Also es stimmt einfach nicht, was diese Spötter hier behaupten. Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Es hat sich nie etwas geändert und es wird sich auch nichts ändern. Das stimmt einfach nicht. Der Herr Jesus nimmt übrigens Bezug auf das Geschehen der Sintflut. Ich lese uns das einmal aus seiner Endzeitrede im Matthäus-Evangelium. Er vergleicht, das wissen wir, vergleicht diese Zeit der Sintflut, die damalige Zeit mit der Zeit unmittelbar vor seiner Wiederkunft und sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Also die Zeit unmittelbar vor dem Kommen Jesu, vor der Wiederkunft Jesu, wird so sein wie die Zeit Noahs. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Ja, in einer falschen Sicherheit, in einer falschen Sorglosigkeit. Bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Die Menschen werden unvorbereitet sein. Wir denken an eine Stelle in der Offenbarung des Johannes, wo es sagt, dass, wo es heißt, dass trotz der Gerichte Gottes, die über diese Welt kommen, die Menschen nicht bereit sind, Buße zu tun, nicht bereit sind, umzukehren. Und so laufen sie in das letzte schreckliche Gericht Gottes hinein. So wird es also noch einmal ein schreckliches Gericht für diese Welt geben. Und zwar nicht durch Wasser, sondern durch Feuer. Vers 7, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, gemeint ist der sichtbare Himmel, nicht der unsichtbare, der sichtbare Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Gottes Wort also, durch das diese Welt geschaffen worden ist, und Gottes Wort, durch das diese Welt erhalten wird. In diesem Augenblick wird diese Welt erhalten durch Gottes Wort, durch Gottes allmächtiges Wort. Dasselbe allmächtige Wort Gottes ist Gerichtswort und wird diese Welt und die Gottlosen auf dieser Erde einmal richten. Es wird kommen, mit absoluter Sicherheit. Diese Spötter irren sich gewaltig. Und Petrus lässt uns auch nicht im Unklaren darüber, welches die tiefsten Beweggründe dieser Spötter sind. Und das ist nun ganz, ganz wichtig, dass wir das hier auch nochmal hören, was denn diese Menschen eigentlich im tiefsten bewegt. Wir haben ja vielleicht schon mal irgendwo etwas gelesen, in einer Zeitung oder sonst irgendwo etwas gehört von Leuten, die also den christlichen Glauben, das Evangelium so richtig durch den Kakao gezogen haben, so richtig niedergemacht haben und darüber gespottet und gelästert haben. Was sind das eigentlich für Leute, die so etwas tun? Worin besteht ihre tiefste Gesinnung? Was sagt Petrus? Petrus sagt hier in Vers 5, denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war und so weiter. Sie ignorieren diese Dinge, wie zum Beispiel die Sintflut oder auch andere Ereignisse, die in der Vergangenheit stattgefunden waren und diese Welt total verändert haben. Sie ignorieren solche Ereignisse ganz bewusst. Deshalb heißt es hier, sie wollen nichts davon wissen. Es ist nicht so, dass sie unschuldig, unwissend sind, sondern ganz bewusst wollen sie nichts damit zu tun haben. Sie ignorieren das, sie gehen darüber hinweg. Und was liegt dem wiederum zugrunde, diesem Nichtwollen? Nun, ihr Hang, ihre Neigung zum sündigen Leben. Petrus sagt, ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Das ist es. Genau das ist es. Wir können also mit Sicherheit sagen, das können wir verallgemeinern, wenn ein Mensch nicht zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, dann können wir zunächst einmal sagen, er kommt deshalb nicht zum Glauben, weil er nicht will. Er will nicht glauben. Der Herr Jesus sagt im Blick auf die Menschen in Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein, und ihr habt nicht gewollt. Und dann können wir als zweites sagen, diesem Nichtwollen liegt die Liebe zur Sünde zugrunde. Das ist die tiefe Wurzel, dass der Mensch die Finsternis mehr liebt als das Licht. Er will von der Sünde nicht lassen. Er möchte sein eigener Herr sein. Er möchte nicht, dass ein anderer über ihn bestimmt. Er möchte sich nicht demütigen vor Gott, sondern er möchte selbstherrlich seinen Weg gehen und tun und lassen können, was er für richtig hält, was er will. Und das zeigte sich bei diesen Irrlehrern ganz besonders auch immer wieder in der Habsucht, in der Gier nach Geld und auch in sexueller Zügellosigkeit und Ausschweifung. Das waren mit zwei Hauptmerkmale dieser Irrlehrer im Blick auf ihren Wandel. Das heißt also, sie verkündigten nicht nur falsche Lehren und griffen das Evangelium an, sondern sie lebten auch dementsprechend in der Sünde. Ihre Behauptungen waren für sie ein Freibrief zum Sündigen. Das war's. Sie gehen ihren eigenen Begierden nach. Wollen wir uns also nichts vormachen lassen, wenn wir es mit solchen Leuten zu tun haben? Dann müssen wir einfach das wissen, was Petrus hier sagt. Lass dich doch nicht so schnell in die Defensive drängen, sondern vielleicht gehst du mal in die Offensive und packst diese Menschen einmal da an, wo sie angepackt werden müssen, nämlich bei ihrer Sünde, bei ihrer Selbstherrlichkeit, bei ihrem Stolz und ihrem gottlosen Leben und Wesen. Das ist doch das Problem bei ihnen. Es sind nicht in erster Linie intellektuelle Probleme, die solche Leute haben, von denen sie umgetrieben werden. Vom Pastor Christlieb wird berichtet, dass er durchaus intellektuelle Nöte ernst nahm. Und er hat es einmal zu tun gehabt mit einem Studenten, mit einem jungen Studenten, der verstandesmäßige Probleme hatte und sie auch äußerte. Ja, die Wissenschaft sagt, und wie ist das denn zu vereinbaren mit dem, was die Bibel sagt? Und ich habe da große Probleme. Und da bekam er folgende Antwort. Auf diese Frage der Wissenschaft kann ich keine Antwort geben. Es würde Ihnen auch nicht nützlich sein. Ich weiß nur eins, und das bezeuge ich Ihnen. Ich bin als ein armer, fluchwürdiger Sünder, der gar keinen Ausweg und keine Hilfe mehr zu finden wusste, zum Heiland gekommen. Und ich habe es erfahren dürfen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und seitdem ist mein Herz ruhig geworden und alle meine Zweifel haben ihre Lösung gefunden. Die Widersprüche liegen nicht hier oben, die Widersprüche liegen im eigenen Herzen. Und die Folge war, dass dieser junge Mann plötzlich seine verstandesmäßigen Probleme vergaß, und da war dann nur noch von Sünde die Rede. Mit allerlei Schande, so heißt es, und heimlichen Ketten kam er ans Licht, und jetzt wurde der Weg für ihn frei, die Gnade zu finden und zum Frieden zu kommen. Das ist es. Das Problem ist die Sünde im Herzen des Menschen. Und ein Mensch kommt nicht eher zum Frieden, bis diese Sache geklärt ist. Und diese Sache kann nur geklärt werden, wenn er als ein armer, fluchwürdiger Sünder zu Jesus, dem Sünderheiland, kommt und Vergebung und Gnade empfängt und froh wird über das, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat. Da kommt der Mensch zum Frieden mit Gott und zum Seelenfrieden. Das ist die Botschaft, die wir zu bringen haben. Wir können versuchen, dem einen oder anderen einen verstandesmäßigen Stolperstein aus dem Wege zu räumen, ist sicherlich nicht verkehrt, aber es ist wichtig, dass wir dahinter diesen ganzen Sündenjammer sehen und erkennen. Das ist das eigentliche Problem. Das andere ist letztlich nur vordergründig, manchmal nicht einmal aufrichtig, oftmals nur vorgeschoben. Nur vorgeschoben, dass der Mensch hier ein Versteck hat, wo er meint, er sei sicher vor dem Anspruch des lebendigen Gottes. Und welch eine Gnade, wenn solche Menschen wie dieser junge Student, von dem ich gerade erzählt habe, wenn solche Menschen dann dahin kommen, dass sie ins Licht treten mit all ihrer Sündhaftigkeit und Vergebung ihrer Sünden empfangen. Und so wollen wir uns nicht beirren lassen, ihr Lieben, wenn in unserer Zeit mancherlei Stimmen des Unglaubens an unsere Ohren dringen. Sie sind ja im Grunde genommen nur wiederum ein Beweis für die Wahrheit des Wortes Gottes, dass ja das Auftreten solcher Spötter für die letzte Zeit prophezeit. Im Grunde genommen sind sie ein Beweis in ihrem Spott und in ihrem Lästern, ein Beweis für die Wahrheit des Wortes Gottes. Denn Petrus sagt, sie werden kommen und sie kommen vermehrt. Je mehr wir uns der Wiederkunft unseres Herrn nahen, werden solche Spötter auftreten. Gottes Wort hat sich nie geirrt, ihr Lieben. Ihr seid immer gut beraten, wenn ihr festhaltet an Gottes Wort. Auch wenn wir hier und da Probleme haben und manches nicht verstehen und manches vielleicht nicht einordnen können. Es ist immer gut, wenn man dem Wort Gottes die Ehre gibt. Das Wort Gottes hat sich nie geirrt, es irrt sich nicht und es wird sich auch nie irren. Und das betrifft eben auch die herrliche Wahrheit von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Er, der uns am Kreuz von all unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut. Eine herrliche Botschaft, ihr Lieben, wird mir immer kostbarer. Erlöst durch das Blut Jesu von aller Schuld und Sünde. Durch das Blut Jesu Gott nahe gekommen. Nicht durch meine paar kümmerlichen Werke oder irgendeine Frömmigkeit von meiner Seite. Allein durch die Gnade Jesu, allein durch das, was Gott in Christus getan hat. Er, der uns am Kreuz von all unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Er wird am Ende der Zeit wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und darum warten wir, wie Petrus hier am Ende dieses Abschnittes in Vers 13 sagt, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, so wie Gott es zugesagt und versprochen hat. Und es wird kommen, mit absoluter Sicherheit, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und so wollen wir uns in dieser Adventszeit auf das Kommen unseres Herrn Jesus ausrichten lassen. Wir wollen uns, wie Petrus schreibt, durch Gottes Wort in unserem lauteren Sinn erwecken und erinnern lassen. Und das ist mein Herzenswunsch für uns alle. Der Herr schenke uns eine frohe, eine besinnliche und eine gesegnete Adventszeit. Amen.